Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Servus. Lars Sebastian, hi, schön euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei Lars bin ich nicht ganz so sicher, da könnte möglicherweise der Haussegen ein wenig schief hängen. Lars, was ist los?
Auch schief würde ich gar nicht sagen. Meine Frau hat gestern zu Recht festgestellt, dass wir weder im Frauen- noch im Männerfußball Spanien besiegen können. Und sie hat nun mal einen spanischen Pass. Aber mit einem süffisanten Lächeln bin ich darüber hinweggegangen und habe gesagt, next time oder vielleicht bei der. Ich kann damit sehr gut leben, der Bessere soll gewinnen. Mir wäre ein anderer Ausgang lieber gewesen. Aber so ist es nun mal. Ja, so ist der Sport. Was anderes ist mir auch nicht eingefallen. Aber ich saß im Massagesessel und sie musste warten. Also ist die Frage, wer hier wirklich gewonnen hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Sebastian, du als großer Frauenfußballfan, was sagst du zur WM? Nee, was haben wir gerade? EM, Entschuldigung.
Guck mal, ich habe es gar nicht mitbekommen. Das liegt jetzt aber nicht am Frauenfußball. Das liegt einfach daran, dass ich solche Events eigentlich gar nie mitbekomme. Also da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Okay. Also solange Bill Ekman nicht mitspielt, dringt das auch nicht zu dir durch. Ne?
Okay. Gar nicht.
Das wäre übrigens auch was, Bill Ekman bei der Frauenfußball-EM, kann ich mir aber eigentlich auch ganz gut vorstellen. Der Mann ist ja vielseitig. Naja, lasst uns in die Themen reingehen. Wir sprechen über Ethereum mit der Fragestellung, wie weit geht die Korrektur? Wir sprechen über Zölle mit der Frage, liegt der Markt richtig? Wir haben Alphabet mit dabei. Ich sage, der Markt schwenkt um. Dann haben wir die Frage, der große Wurf für Deutschland, wer profitiert jetzt? Dann haben wir einen unbekannten KI-Gewinner mit im Gepäck. Lars hat den mitgebracht. Sehr spannender Wert. Eine Hörerfrage von Markus hat uns erreicht. Liebe Grüße. Was halten wir von Brown-Forman? Und zu guter Letzt die stille China-Rally. Ja, da läuft gerade einiges in China und irgendwie kriegt das keiner so richtig mit. Wir versuchen ein wenig Aufklärung zu schaffen. Und die Hörerfragen, die könnt ihr wie immer einreichen in unserer bei The Dip App www.by-the-dip.de. Dort kriegt ihr alle wichtigen Infos zu unserer wunderbaren App, die wir im November 2024 auf den Markt gebracht haben. Es gibt eine Gratis-Version und auch eine Plus-Version mit etwas mehr Features. Und ja, holt euch einfach mal die Infos ein. Es lohnt sich. Und jetzt würde ich sagen, direkt rein ins erste Thema, Ethereum. Und bei Ethereum haben wir ja mit Lars natürlich schon sehr viel geballte Expertise, mit Sebastian natürlich auch. Aber wir haben gedacht, hey, wir können da noch draufsatteln. Und zwar haben wir unseren lieben Kollegen Alexander Mittermeier mit dabei. Alex, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, klar. Macht immer große Freude mit dir. Du, Alex, Ethereum. Bullenstark gelaufen jetzt zuletzt, aber jetzt hat der Wert nochmal kurzfristig einen auf den Deckel bekommen. Kannst du uns da ein bisschen Kontext liefern?
Ja, Ethereum, wie man es auf Englisch sagt, ist ja in den letzten Wochen sehr stark gelaufen. Und das liegt zum Großteil daran, dass diese Stablecoin-Regulierung, dieser Genius Act jetzt endlich durch ist. Also Trump hat ja in der Vorwoche unterschrieben. Und ja, der Markt hat das eigentlich schon vorweggenommen, weil jetzt natürlich der Weg frei ist für diese Stablecoins wie Tether USDC in den USA, breiter im Zahlungsmarkt Fuß zu fassen. Und kurz ein paar Worte zu dieser Stablecoin-Regulierung, was das überhaupt bedeutet. Also man hat jetzt das Ganze legalisiert. Das heißt, diese Stablecoin-Herausgeber müssen hier strenge Auflagen erfüllen. Falls das nicht passiert, drohen Strafen von $100,000 pro Tag. Und diese Stablecoin-Anbieter müssen jetzt natürlich diese Reserven halten. 1:1 muss dieser ausgegebene Stablecoin gedeckt sein. Und insgesamt legt das die Basis dafür, dass einfach Stablecoins jetzt im Zahlungsmarkt stärker Fuß fassen können. Und eine ganz wichtige Regelung ist, dass diese Stablecoin-Anbieter ihre Erträge nicht direkt an diese Stablecoin-Halter weitergeben dürfen. Und das ist deswegen so, weil man erreichen möchte, dass Stablecoins nicht als Investment-Vehikel, sondern eben als Zahlungsmittel eher wahrgenommen werden. Und entsprechend ist die ganze Einstufung, also das ist ein eigenes Finanzprodukt und so weiter, also kein Wertpapier oder so. Und ja, es soll einfach die Grundlage legen, dass Amazon oder andere Fintechs Stablecoins dann in ihr System integrieren können und damit einfach Stablecoins breiter im Zahlungsmarkt Fuß fassen können. Und der Hauptprofiteur dieser Entwicklung ist einfach Ethereum oder Ethereum, weil irgendwann die meisten Stablecoins eben auf Ethereum laufen, ja, über 50%. Und daher gilt Ethereum als der große Gewinner in diesem Bereich. Und da gibt es auch eine interessante Studie jetzt von Consensus. Also Consensus ist die führende Entwicklerschmiede von Ethereum. Also diese MetaMask Wallet stammt ja von Consensus und so weiter. Und ja, die sind sehr bullish, naturgemäß bullish, muss man sagen, denn diese Entwicklerschmiede hat natürlich ein Interesse, dass Ethereum oder Ethereum weiter floriert. Und ja, kurzfristig sehen diese Leute Ethereum zum Jahresende bei $4,900 und dann Ende 2028 bei über $15,000.
Alex, wenn ich
kannst du...
Bitte, ja, mach du.
Entschuldige, mach du.
Okay, ich hätte noch eine Frage zum Entschuldige. Ich gehe ganz kurz rein, dann darfst du, Lars. Alex, die Schwäche, die Ethereum zuvor hatte, also das heißt, wir hatten jetzt einen kurzen Zeitraum, in dem Ethereum wirklich eine relative Stärke zu allen anderen Kryptoassets hatte, aber zuvor auch eine lange Periode der Schwäche. Woher kam diese Schwäche?
Ethereum hat ja eine Schieflage, ja. Es war so, dass sich immer mehr Aktivität auf die Layer-2-Ebene verlagert hat und dadurch wurden weniger Gebühren verbrannt, weil die Layer-2-Ebene deutlich kostengünstiger ist von den ganzen Gebühren her. Das heißt, es wurden weniger Ethereum-ETH verbrannt. Das heißt, Ethereum ist quasi wieder inflationär geworden. Das heißt, es sind mehr ETH in den Markt gekommen, als verbrannt worden sind. Also das ist teilweise wieder auf 0,7 nach oben gegangen, also 0,7% Inflation auf Jahressicht. Und jetzt scheint sich das Ganze ja wieder etwas zu drehen oder zu stabilisieren. Also wir sehen, dass die Layer-2-Seite boomt. Auf der anderen Seite kommt auch diese Layer 1, also der Base-Layer, wieder besser in Tritt. Also wir sehen hier wieder höhere Transaktionen und so weiter. Und natürlich ist die Hoffnung da, dass jetzt durch diese Stablecoin-Regulierung, durch dieses neue Stablecoin-Gesetz, dieses Volumen wieder steigt. Also Stablecoin-Transaktionen sorgen ja dafür, dass wieder mehr Gebühren auf Ethereum verbrannt werden. Und man hofft jetzt natürlich, dass dieses Volumen weiter steigt, weil die Hoffnung ist da, dass die großen US-Banken ihre eigenen Stablecoins herausgeben. Also es geht hier um Bank of America, Wells Fargo, die Citigroup und so weiter. Und da gibt es momentan verschiedene Gerüchte. Entweder tun sich diese Großbanken zusammen, bilden ein Konsortium, um einen Stablecoin herauszugeben, oder jede Bank gibt seinen eigenen Stablecoin heraus. Das muss man natürlich noch abwarten, was da genau passieren wird. Aber die Erwartungshaltung ist da, dass eben dieses Stablecoin-Transfervolumen auf Ethereum weiter zunehmen wird und dass dann das Gebührenaufkommen wieder steigen wird.
Alex, du hast ja bei deinem YouTube-Kanal ganz angenehm, dass du der Versuchung widerstehst, und das ist im Kryptosektor ja bei einigen offensichtlich, denen gelingt es nicht ganz so gut, einfach irgendwelche Mondziele dran zu packen und zu sagen, komm, wir machen uns hier gemeinsam eine gute Stimmung, ein bisschen Cheerleading und in schlechten Zeiten halten wir auch zusammen. Also du bist ja da durchaus moderat und sprichst eben auch über Zeitebenen mehrere Jahre. Also Ethereum muss ich nicht verdreifachen bis Ende des Jahres, damit das Ganze eine gute Perspektive gibt. Und genau das würde mich mal interessieren. Also wenn du das jetzt für einen mittelfristigen Anleger auf Sicht von, na sagen wir mal, 2 bis 4, 5 Jahren, was ist denn da so deine Erwartungshaltung? Nicht nur, und am Ende des Tages ist das ja, was es uns interessiert, nicht nur, wie sich das Projekt technisch weiterentwickelt, sondern was die Kursziele angeht.
Ja, also ich glaube, dass wir nach dieser Korrektur, die wir aktuell sehen, einen Angriff im Herbst auf die $4,000-Marke bei Ethereum sehen werden und dann zum Jahresende hin wahrscheinlich eventuell ein neues Rekordhoch und dann in den nächsten 2, 3 Jahren könnte es sein, dass wir dann Richtung $8,000, vielleicht sogar Richtung $10,000 laufen. Also Consensus hat ja ein neues Bewertungsmodell entwickelt, das nennt sich Cost to Corrupt, und dabei geht es darum, dass Ethereum diese menschlichen Prüfinstanzen, das heißt, wir sprechen hier über Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Banken, Versicherungen und so weiter, ablösen könnte in Zukunft, dass man quasi dieses menschliche Vertrauen, Menschen machen ja Fehler, durch ein programmierbares Vertrauen ersetzt, dass quasi diese Smart Contract Plattform das Ganze automatisieren kann. Und es ist ja so, dass die Welt, Wirtschaft, pro Jahr 9,3 Billionen, also nicht Milliarden, sondern 9,3 Billionen Dollar ausgibt für diese Trust-Geschichten. Einfach dafür zu sorgen, dass unser Finanzsystem sicher läuft. Und das Ganze könnte man theoretisch auch über Smart-Contract-Plattformen laufen lassen. Und da hat natürlich Ethereum schon einen wichtigen Punkt. Man ist die führende Stablecoin-Plattform und auch bei der Tokenisierung von Assets hat man die Nase vorne. Da hat man ja momentan einen Marktanteil von etwa 80%. Also 7 Milliarden Dollar, das ist momentan der Wert, der auf Ethereum tokenisiert ist. Und das könnte natürlich auch weiter steigen, wenn jetzt dieser Clarity Act, das ist ja ein weiteres Gesetz, das noch nicht durch ist, das wird jetzt im US-Senat verhandelt, aber man geht davon aus, dass dieses Gesetz bis Herbst dann kommen wird und das wird dann nochmal zusätzliche Klarheit im Kryptomarkt schaffen, wie welche Kryptowährung entsprechend eingestuft wird und das dürfte auch wieder Ethereum helfen und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir ja einen Narrativ-Shift sehen, also dass Ethereum durchaus in den nächsten 2-3 Jahren dann Bitcoin outperformen könnte.
Siehst du für die nächsten Jahre irgendein Risiko für Ethereum? Also gerade auch in die Richtung, dass vielleicht Anbieter sagen, wir nehmen für Stablecoins andere Projekte? Oder ist Ethereum einfach so führend, dass du sagst, die sind einfach vorne dabei?
Es gibt Risiken und zwar in dem Sinn, dass andere starke Blockchains, wie zum Beispiel Solana und Sui, aufholen könnten. Es ist ja so, dass Solana zum Beispiel in diesem RWA-Bereich, hier geht es um die Real-World Assets, also um die Tokenisierung von Assets, zuletzt etwas stärker gewachsen ist. Noch nicht so groß ist wie Ethereum, aber stärker oder schneller wächst in diesem Bereich. Da kann es schon sein, dass Solana entsprechend aufholen kann und dass Ethereum nicht mehr seinen First-Mover-Status sozusagen so stark behaupten kann, ja, dass Ethereum Marktanteile abgeben hat. Kann oder muss. Ja, das ist durchaus ein Risiko, das man hier beachten sollte.
Da hätte ich direkt nochmal eine Nachfrage. Das ist aber aus deiner Sicht nicht unbedingt ein The Winner Takes It All Markt, oder? Also wir haben ja, wenn ich das mit dem Cloud-Sektor zum Beispiel vergleiche, dann haben wir ja große Cloud-Anbieter, wir haben Amazon als Marktführer, wir haben Alphabet, kommen wir heute noch zu, wir haben Microsoft und es gibt noch ein paar kleinere. Und natürlich wachsen die unterschiedlich schnell, aber alle sind sehr groß gewachsen, alle sind sehr profitabel. Nicht umsonst haben sie sich dann irgendwie in die Mag 7 reingekämpft. Glaubst du also, dass wir hier in den nächsten Jahren einer die anderen massiv outperformt, weil alle dann auf dieses Netzwerk gehen? Oder denkst du, dass die sich parallel gut entwickeln können?
Ich glaube, dass sich das Ganze parallel entwickeln wird. Ich denke schon, dass Ethereum seinen führenden Status behalten wird, aber eventuell leicht Marktanteile verlieren wird. Ja, es kommt darauf an, wie schnell technisch sich Ethereum weiterentwickeln kann. Also Fusaka, das ist das nächste große Upgrade, soll jetzt ja im November kommen und Solana und Sui schlafen ja auch nicht. Die bringen ja auch ständig technische Upgrades und Verbesserungen und die sind momentan etwas schneller. Ja, Ethereum kann hier mit seiner Layer-2-Ebene punkten und hat hier auch einen Trumpf in der Hand, das muss man ganz klar sagen. Also mit Robinhood und Coinbase, mit seiner Base-Chain, das sind Layer-2, die auf Ethereum basieren. Und auch die Deutsche Bank möchte ja eine eigene Layer-2 auf Ethereum bauen und so weiter. Also da sieht man schon eine Tendenz, dass die großen Player im Finanzbereich eher auf Ethereum setzen.
Alex, die Narrative Stablecoin, Tokenisierung von Assets, sind das wirklich nachhaltige Trends, nachhaltige Narrative oder ist das etwas, was kurzfristig jetzt mal so hochpoppt im Markt, wovon Ethereum jetzt kurzfristig profitieren kann oder siehst du das tatsächlich so, dass diese Kursziele, diese beachtlichen Kursziele, die du ja auch vorhin schon mittelfristig erwähnt hast, für die mittelfristige Zeiteinheit, dass die dass die wirklich Gültigkeit haben oder ist das wirklich nur so ein Blue Sky Szenario?
Das ist, glaube ich, schon nachhaltig, weil Stablecoins sind schon ja ein gewisser Gamechanger im Zahlungsmarkt, weil eben internationale Zahlungen dadurch wesentlich schneller und vor allem kostengünstiger werden. Also Stablecoins gelten definitiv als die Killer-Anwendung für die Blockchain und das ist definitiv nachhaltiger als dieses Meme-Coin-Trading oder diese NFT-Geschichten, ganz klar. Und auch die Tokenisierung von Assets, das, glaube ich, ist was in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird. Ja, es ist ganz klar, dass man, indem man Anteile auf der Blockchain tokenisiert, dass man das Ganze dann billiger abwickeln kann, einen Börsengang und so weiter oder Kapitalaufnahme, wesentlich einfacher gestalten kann, als wie wenn ich das Ganze dann über die Börse oder umständlich über andere Banken und so abwickle. Ja, das ist definitiv was eher noch weiter zunehmen wird. Also hier gibt es ja verschiedene Studien, auch neben von Consensus, auch von der Citigroup und so weiter, Boston Consulting, die sehen einfach diesen Markt für die Tokenisierung von Assets bis 2030 bei etwa 16 Billionen Dollar. Also das ist schon ein Volumen, das hier wirklich reinspielen wird und auch nochmal steigen wird in den nächsten Jahren. Also das ist ein nachhaltiger Trend, also keine kurzfristige Modegeschichte.
Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, weil das ist ja das Thema, unser Aufhänger, Ethereum, wie weit geht die Korrektur? Und wo würdest du ein möglicherweise attraktives Kauflevel sehen, jetzt einfach nur für eine aktivere Position?
Also ich glaube, dass die Kurse jetzt auch vielleicht 3.400, 3.200 Dollar zurückkommen. Das würde ich schon fast als Kaufchance sehen. Wenn es noch weiter nach unten geht, Richtung 3.000 Dollar oder sogar nochmal 2.8, dann würde ich das definitiv als Kaufchance sehen, langfristig gesehen, ja.
Ja, also Alex, vielen, vielen Dank für deine sehr, sehr fundierten, validen Einschätzungen zu Ethereum. Ich bin sowieso großer Fan deines Kanals. Du bist ja jetzt auch auf dem Weg so in Richtung 100.000, also auch bei dir absolut bullisches Sentiment, würde ich sagen, und das absolut zu Recht. Ich finde das überragend, wie du dich insbesondere ja en Detail mit den ganzen technologischen Entwicklungen beschäftigst und daraus dann auch wirklich ja versuchst, den Value für die einzelnen Projekte abzuleiten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist weder so ein Bitcoin-Maximalisten-Geschrei noch irgendwie das Raushauen von irgendwelchen To-the-Moon-Kurszielen. Und ich glaube, damit hast du ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in diesem ganzen Crypto-Space. Also nochmal herzlichen Dank. Schön, dass du da warst und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der Aufruf. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der Aufruf, unbedingt mal bei Alexander Mittermeier auf YouTube vorbeischauen. Crypto Report heißt das Ding, ne?
Genau.
Danke, Alex.
Danke, Kryptomarkt. Wir hoffen, dass es weiter nach oben geht.
Also ich glaube, Alex wird absolut auf jeden Fall die 100.000 vor Ethereum knacken. So weit lehne ich mich mal aus dem Fenster.
Ich hoffe es.
Mach's gut. Ciao.
Markt ist dann Hose.
Ciao, danke.
Mach's gut, ciao.
Servus.
Okay.
Und Timo, danke dir, dass du mich als Ethereum-Experten noch ausgewiesen hast.
Aber
mein Wissen ist auch das von Alex. Also ich schaue auch ganz seinen Kanal an, deswegen.
Habe ich dich
danke
vorhin
für die
als
Blumen,
Ethereum-Experten.
Aber
ja, sehr gerne.
Da gibt es, denke ich, auch noch bessere.
Ja, aber nicht viele.
Danke.
Ja. Aber du kannst direkt mal weitermachen, Sebastian, mit den Zöllen. Das ist nämlich das Thema, was du mitgebracht hast.
Richtig. Wir hatten es ja ursprünglich mal als, der ursprüngliche Titel war ja, ob es das gefährlichste Non-Event ist, denn die Zölle, nächste Woche wird es ja wieder spannend, am 1. August, denn zwei wichtige Events sind am 1. August. Die Trump'schen Zölle treten in Kraft und Timo, du und ich, wir treffen uns in Frankfurt, also auch wichtig. Und was aber die Zölle angeht.
Das ist wirklich das gefährlichste Non-Event.
ja, wahrscheinlich. Wir werden sehen, wir werden berichten. Aber auf jeden Fall, man muss ja mittlerweile sagen, wir hatten gestern dann noch abends, ich glaube 18.30 Uhr oder so, da kam dann die Tickermeldung, dass die EU sich mit den USA wahrscheinlich einigen werden auf 15%, aber ich muss sagen, der Markt ist ja mittlerweile in einem Stadium, wo man das, was Trump so tut, mehr oder weniger ignoriert, weil man sagt, ja, klassisch Taco, also Trump always chickens out. Das heißt, er macht immer einen Rücksetzer oder einen Rückzieher. Da ignoriert der Markt das meiste. Aber dieses Taco funktioniert natürlich nur, wenn der Markt rebellieren würde, weil ansonsten macht Trump natürlich genau das, was er sagt. Und wir haben jetzt zwar einige Länder, wo Deals sind. Also wir haben in Japan diesen Deal mit 15%, wobei ich da auch sagen muss, ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema und dann kommen immer mehr offene Fragen rein. Also nach außen hin wird gesagt, wir haben 15%, aber dann sind doch intern offene Fragen, was sind mit den Reisexporten und investiert Japan jetzt in den USA und gibt es da Vorgaben oder auch die Philippinen wollen runter von 19 auf 15% und Vietnam will da einen Deal. Und in der EU ist ja natürlich auch jetzt die 15% wird drüber gesprochen. Da müssen natürlich noch verschiedene Länder und auch Trump dann entsprechend zustimmen. Aber ich muss sagen, ich würde dieses Event jetzt, also ich will jetzt da keine Panik schüren oder so und ich rechne auch nicht damit, dass wir wie am Liberation Day jetzt einen heftigen Abverkauf bekommen, wenn dann gerne, weil dann würde ich langfristig gerne nachstocken. Aber man muss schon sagen, Trump hat ja eigentlich eine Doppelstrategie. Also er hat ja die eine Strategie, das sind die Länderzölle und das andere sind ja die Branchen- oder Sektorzölle. Also wir haben ja auch noch den Kupferzoll beispielsweise im Spiel. Wir haben noch die Pharmazölle beispielsweise von bis zu teilweise 200% im Spiel. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen skeptisch, ob bis nächste Woche wirklich alles überall geregelt wird oder ob es doch einzelne Sektoren dann wieder gibt, die vielleicht doch mehr angegriffen werden. Also ich würde das nicht so wie der Markt jetzt als Non-Event abhaken und sagen, ah, gestern auch nach dieser Bloomberg-Meldung mit der EU, da haben die Märkte relativ positiv darauf reagiert, aber es ist eigentlich noch nicht so richtig in trockenen Tüchern. Also entweder bekommen wir nächste Woche ganz schnell unterschriebene Deals, die wirklich so gelten, oder wir bekommen eine Verschiebung nochmal dieser Deadline, oder wir sehen wirklich diese teilweise extrem heftigen Zölle. Und das ist in meinen Augen dann für einige Sektoren, also gerade Pharmabereich oder andere, durchaus gefährlich, auch wenn der Markt momentan eigentlich immer nur feiert, dass manche Länder hier Deals abschließen. Also wie seht ihr das? Bin ich da ein bisschen zu alarmstimmungsmäßig unterwegs oder ignoriert der Markt hier ein paar wichtige Fakten?
Werbung.
Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Hier ist Lars. Wenn du das hier hörst, dann interessierst du dich für aktive Geldanlage und Investments mit echtem Potenzial. In dieser Woche habe ich 2 neue Käufe getätigt. Einen spannenden Krypto-Trade mit einem exzellenten Chance-Risiko-Verhältnis und ich habe eine Aktie gekauft, die aktuell rund 50% unter ihrem fairen Wert notiert. Beide findest du jetzt in meinem Echtgeld-Depot, inklusive aller Details, Limits und meiner Strategie dahinter. 30 der letzten 33 Transaktionen in meinem Depot waren Gewinne. Zuletzt sind wir am Allzeithoch im DAX mit einem Profit von 35% in gerade mal 3 Wochen ausgestiegen. Und in Ethereum haben wir in wenigen Wochen fast 50% Profit erzielt. Die aktuelle Korrektur nutze ich übrigens jetzt gerade wieder. Und jetzt kommt das Beste für dich als beide Dip-Hörer. Du kannst mein Depot 30 Tage lang risikofrei testen und bekommst noch einen Monat komplett gratis dazu. Du bekommst also dafür alle Käufe und Verkäufe 1:1 nachvollziehbar. Ich kaufe immer nach dir. Fairer geht's nicht, das ist 100% Transparenz und mir sehr wichtig. Du erhältst persönliche Sprachnachrichten und Updates. Du erhältst die Live-Events. Übrigens, direkt am kommenden Dienstag ist das nächste. Dort werde ich einige Chancen konkret besprechen. Du erhältst direkten Support. Du erhältst bis zu 40% Rabatt in der aktuellen Aktion und einen Monat gratis exklusiv für dich als beide Dip-Hörer. Und das alles 30 Tage lang ohne Risiko, aber nur bis zum Dienstag, 29. Juli. Um diese Chance zu nutzen, gehe jetzt auf rendite-spezialisten.de/Vorteil oder klick am einfachsten auf den Link in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ganz herzliche Grüße, dein Lars.
Wow, also ich finde die Fragestellung spannend. Und ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine valide Antwort geben. Also mein Narrativ ist weiterhin Taco, ganz ehrlicherweise. Alles andere würde mich tatsächlich überraschen. Ich denke, dass du in dem Sinne recht haben könntest, dass vielleicht für die einzelnen Regionen und möglicherweise auch für einzelne Branchen unterschiedliche Niveaus geben kann. Vielleicht in einigen Sektoren negative Überraschungen. Also dort, wo Trump sich stark fühlt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Das ist halt so nicht so schönen Abschlüssen oder vielleicht zu verschobenen Deadlines oder so etwas kommt, aber dort, wo er angreifbar ist, und ich denke, das ist insbesondere im asiatischen Bereich der Fall, dort denke ich, dass es zu einem sehr positiven Ausgang für beide Seiten irgendwie kommen muss, insbesondere mit China. Also klar, wenn er jetzt, also ich glaube, dass er tatsächlich bei der EU, und das hat sich ja in den letzten Wochen auch schon angedeutet, dass das größte in Anführungszeichen Druck- oder Erpressungspotenzial sieht. Und er muss natürlich zu Hause auch was liefern. Also er muss natürlich auch da irgendeinen Erfolg verkünden. Klar, bei Trump ist irgendwie alles ein Erfolg, aber irgendwie insbesondere gegen China groß reinzugehen und die eigene Bewegung, die eigenen Anhänger aufzupeitschen gegenüber China und dann aber eigentlich mit einer großen Enttäuschung daherzukommen, dann brauchst du halt eigentlich ein Narrativ, dass du halt irgendwas ins Schaufenster stellen kannst in puncto Public Relations. Hey, aber hier habe ich ja richtig was rausgehandelt und ich denke, dass das eher dann in Richtung EU abzielt, oder?
Also China hast du zumindest einen richtigen Punkt, den hatte ich gerade auch gar nicht angesprochen. Da wird ja nächste Woche erstmal in Stockholm wieder verhandelt. Also auch da ist ja die Frage, ob da ein Deal bis zum 1. August dann wirklich zustande kommt. Also langfristig bin ich bei dir. dass irgendwie wird man sich da einigen. Aber ich finde, die Märkte nehmen das ein bisschen auf, also gerade auf die leichte Schulter, dass da alles so in Wohlgefallen sich auflöst.
Ich stimme dir insofern zu, als dass sich die Ausgangslage geändert hat. Wenn du natürlich Märkte hast, die depressed sind oder die befürchten, dass Zölle alles belasten, dann ist es ein anderes, also und dementsprechend ja auch sehr deutlich eingebrochen sind im April, dann ist das einfach taktisch eine andere Ausgangslage als Märkte, die gerade neue Allzeithochs generiert haben und deswegen natürlich auch anfälliger sind. Für mich hat das Ganze schon den Charakter einer Gamification der Politik. Also am Ende ist es alles, es fühlt sich nicht nur so an, sondern wenn man auf die Details schaut, und du hast zu Recht gesagt, eigentlich würde ja der Abschluss einer Verhandlung bedeuten, dass man die Details kennt und dann genau reinschauen kann, was bedeutet das für jene oder diese Branchen und Sektoren. Das kann man aber nicht. Wir haben die Deals noch nicht gesehen. Wir haben praktisch keinen dieser Deals gesehen. Es geht nur darum zu sagen, wir haben hier was gemacht. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es sind gegenseitige Zölle, die hier verabschiedet wurden. Okay, je nachdem, wer den Handelsüberschuss hat oder den Exportüberschuss, der ist natürlich dann tendenziell eher der Verlierer. Deswegen sind gegenseitige Zölle mit Japan auch vollkommen in Ordnung aus Sicht von Donald Trump. Aber auch da erleben wir ja, dass er, und das hast du richtig festgestellt, Timo, er muss zu Hause irgendwas präsentieren. Wenn wir uns, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert und ich weiß auch nicht, ob es heute noch so ist. Früher war auf dem Jahrmarkt, wenn man rausging, stand immer noch so ein Blumenhändler oder ein Wursthändler. Und die haben am Ende mit so einer marktschreierischen Stimme gerufen und noch einen obendrauf fürs Scheißhaus oder so. Das war dann immer irgendeine Topfpflanze, die es dann für 10 Mark noch obendrauf gab. Und in dem Fall war die Topfpflanze dann, ja, also auch das ist völlig unklar, ob Japan dann zusätzlich noch 400 Milliarden in den nächsten Jahr in den USA investieren wird. Einfach mal so, die haben da gesessen und dann hat er gesagt, da muss noch was kommen, da muss noch was kommen. Dann hat Japan gesagt, ja, dann gut, wir investieren ja. Also genauso wie Italien jetzt sagt, wir investieren, keine Ahnung, 13 Milliarden zusätzliche militärische Infrastruktur und damit bauen sie jetzt, glaube ich, die Brücke nach Sizilien.
Endlich.
Das ist jetzt militärische Infrastruktur. Also was du am Ende oben drüber schreibst, du musst die Headline irgendwo verkaufen. Und um daraus ein Fazit zu machen, ich glaube, diese Deals werden kommen. Ich glaube, natürlich sind die Verhandlungen mit der EU schwieriger, weil auch die Position der EU so schlecht gar nicht ist. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Diejenigen, die zuerst waren, sind ja Verbände. Und da geht es um potenziell 300.000 Jobs in Deutschland. Und das ist natürlich viel. Wir haben aber 45 Millionen Erwerbstätige. Und man muss eben auch sagen, ob wir 10% mehr oder weniger Zölle haben, wird den Aktienmarkt sicherlich erstmal beeinflussen. Aber wir werden mit 15, aber auch mit 25% leben können. Deutschland, der direkte Export sind ungefähr 10% in die USA, also unsere gesamten Exportvolumina. Wenn wir die EU als Ganzes betrachten, sind es ungefähr 20%. Das ist viel, aber das ist eben auch nicht alles. Und unter dem Aspekt hoffe ich einfach nur, dass wir irgendwann mal ein neues Thema oben drüber bekommen.
Zwei Punkte dazu. Ich glaube, in dieser ökonomischen Hinsicht hast du recht, dass die Verhandlungsposition nicht so schlecht ist. Aber ich glaube, dass Trump vielleicht gar nicht darauf abzielt, sondern eher auf dieses, das ist ja so ein zerstrittener Staatenbund und die sind sich da nicht einig und da kann jeder kann da mitreden. Ich glaube, das ist der Triggerpunkt, wo er ansetzt, so in der Verhandlung, die sind schwach, weil bei China verhandelt er mit China und wenn der Xi Jinping da was sagt, dann ist das halt gesetzt. Und dann, ja, das ist halt extrem viel schwieriger. Und das Zweite, diese Narratisierung der Börse, also du hast Gamification der Politik gesagt und da ist mir das Wort Narratisierung eigentlich eingefallen, weil ich darüber zerbreche ich mir aktuell den Kopf. Ich habe das Gefühl, dass wir, die Börse war ja schon immer kurzfristig sehr storygetrieben, aber ich finde, dass sich das aktuell potenziert und dass da die Politik mittlerweile auch einen sehr, sehr großen Einfluss hat und dass oftmals wahrscheinlich der Markt gar nicht mehr an echten Ergebnissen, was im Vertrag drinsteht, interessiert ist, sondern oft nur an der Headline, an dem Outcome und dass die reine Ankündigung, dass schon was passiert, dass das schon extrem, also dass das schon reicht. Und ja, also das ist nur so ein Gedanke, den ich...
Gebe ich dir absolut recht. Headline-driven. Und das siehst du ja auch, egal ob es darum geht, wer oberster Richter im Verfassungsgericht wird. Es geht um die Headlines und es geht kaum noch um die Absätze, die da drunter stehen. Und das kann man durchaus kritisieren. Das ist sicherlich ein Stil, der vor Trump schon begonnen hat. Aber er hier hat ihn natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise etabliert in den USA. Dann können wir Trump jetzt nicht alles an negativen Entwicklungen draufpacken. Aber da gebe ich dir absolut recht. Aber fairerweise, wir sehen das überall. Ich möchte es gar nicht zu weit strecken, aber wie werden Informationen heute konsumiert? Es gibt ein, zwei Generationen, die machen das auch über 60-Sekunden-Beiträge in den sozialen Medien. Und das ist eine Entwicklung, die ist echt schwierig. Gebe ich dir recht.
Aber es ist auch eine Chance,
anschließen.
Weil ich glaube, sorry Sebastian, mach du.
Ich habe gesagt, ich kann mich euch nur anschließen. Das ist ja, das ist ja der Ursprungsaufhänger für dieses Thema, dass nur noch diese Kurzinfos über den Ticker konsumiert werden. Interessanterweise finde ich auch im Zeitalter von KI, und davor hatten wir Algos bei Hedgefonds, die binnen Millisekunden irgendwelche Statements gelesen haben. Das heißt, da muss ja eigentlich auch klar sein, dass wir eigentlich nichts wissen. Aber so ein Ticker EU, USA einigen sich vielleicht eventuell auf 15%, wenn Trump unterschreibt und wenn die EU alle Länder auf Spur bekommt.
Weil eben plus 300 Punkte gestern, ja.
Ja, genau. Und eigentlich haben wir ja gar nichts gestern bekommen. Also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, damit ihr wisst, alle, die uns zuhören, zusehen, gestern war Mittwoch, aber eigentlich haben wir noch gar nichts in trockenen Tüchern. Nächste Woche fällt diese Frist und alle gucken nur auf eine Headline, aber nicht auf das Paket da drin. Also teilweise wird ja immer noch ein bisschen rumgestochert, was in diesem Deal mit Großbritannien drin ist, der erste war. Und das ist ja eigentlich das Thema so, dass der Markt sagt, ja, wenn da so die Ankündigung kommt, 15%, dann passt das. Und das ist für mich sowas, wo ich sage, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger.
Würde ich nachher gerne nochmal in vielleicht 15 Minuten aufgreifen, weil ich finde, das passt auch sehr gut zu dem Thema Infrastruktur. Wir geben 800 Milliarden, 500 Milliarden, 1000 Milliarden für Infrastruktur aus. Wer zeigt mir da mal bitte das Paket, wo drin steht, was Infrastruktur ist und wofür wir das aufgeben? Das ist mir hier bei dem, ich habe versucht, also ich meine, man erhält ja normalerweise, wenn es Beschlüsse gibt, im Bundestag erhält man ja dann auch aus. Ja, das liest nicht jeder, das wird nicht in der Tagesschau besprochen, aber da erhält man schon ausführliche Informationen. Ich habe die nicht gefunden, wofür wir 500 Milliarden ausgeben werden. Aber kommen wir gleich noch zu, ist auf jeden Fall schwierig.
Wenn ich nochmal dieses Narrativ, Narratisierung der Börse mit ins Spiel bringen darf, dann ist das eigentlich auch für das Thema Alphabet gar nicht so unpassend, weil wir haben seit eigentlich 3 Jahren, sagen wir mal, fair gerechnet am Anfang, als KI aufkam, ich denke, dass da Alphabet auch noch als Gewinner gehandelt wurde, aber seit, sagen wir mal, 2 bis 2,5 Jahren haben wir eigentlich über der Alphabet das Narrativ schweben, dass die ein KI-Loser sind. Und jetzt, wenn man sich mal in Euro anschaut, was die jetzt innerhalb von 3 Jahren gemacht haben, dann sind das halt 60%. Ich nehme jetzt nur den Kurs und ich nehme den auch in Euro und das sind 20% pro Jahr. Und das während des Zeitraums, in dem sie eigentlich als Loser abgestempelt worden sind oder wo der Markt, sagen wir mal, zumindest mal einen skeptischen Blick auf Alphabet hatte im Punkto KI. Und ich finde auch, dass das berechtigt ist. Ich meine, mit dem Aufkommen von ChatGPT, extrem viele Anfragen werden jetzt mittlerweile auch über ChatGPT abgearbeitet. Aber wenn man jetzt mal in die Zahlen reinschaut, die am Mittwochabend nach Börsenschluss rausgekommen sind, ja, also die Google-Suchanfragen, die sind halt einfach mal um 10% gestiegen. Sie haben sehr gut abgeliefert. Die Zahlen deutlich über den Erwartungen. Google Cloud-Wachstum deutlich über den Erwartungen. Und ich finde, dass Alphabet einen sehr guten Job in der Hinsicht macht, dass sie halt einfach relativ geräuschlos, aber in meinen Augen auch mit sehr viel Substanz weiter an dem Ausbau ihrer Erlösmodelle arbeiten oder halt an der Optimierung. Und das gefällt mir sehr gut. Das haben sie schon seit sehr langer Zeit so gemacht und behalten diesen Kurs bei. Und das nehme ich jetzt wieder zum Anlass dazu zu sagen, es gibt einige Aktienwerte, die halt kurzfristig aufgrund von Headlines, aufgrund von dem Aufpoppen von neuen Trends, Tokenisierung von Aktien, ja, da gibt es einige Werte, die halt extrem in die Höhe geschossen sind. Und Wo aber, also das ist für mich so ein bisschen wie so Nick Kyrgios im Tennis. Also das ist so ein Typ, der halt extrem talentiert ist und spektakulär gespielt hat und der dann halt irgendwie 2-3 Mal wahnsinnig toll aufgetreten ist und seine Momente hatte, aber in the long run hat er eigentlich nichts so richtig gerissen. Und mich überzeugen halt diese Spieler im Tennis, die halt einfach mit relativ wenig Public Relations, Publicity und so weiter einfach an ihrem eigenen Spiel arbeiten und dann halt gute Ergebnisse erzielen, weil das sind die Grand-Slam-Gewinner. Und das möchte ich jetzt nochmal auf Alphabet übertragen. Alphabet ist in the long run für mich so ein richtiger Grand-Slam-Gewinner und einige andere Aktienwerte, die man mit Sicherheit kurzfristig sehr gut traden kann und dann guten Return hat, sind für mich diese Nick Kyrgios-Spieler. Und kann man hinschauen, Spaß haben und vielleicht auch irgendwie gut handeln, kurzfristig, aber in the long run ist Alphabet für mich halt einfach ein Grand Slam Champion, den man unbedingt im Depot haben sollte. Narrativ hin oder her.
Also zuerst mal muss ich sagen, ich möchte jetzt auch nicht der Vater von Nick Kyrgios sein, der sich mit anhören muss, dass sein Sohn, immerhin Wimbledon-Finalist, dass der nichts gerissen hat. Also frag mich mal vorher, wenn es um Kindererziehung geht, wenn es soweit ist. So, Finalist, ja, er hat nicht gewonnen, das stimmt, er ist kein Grand-Slam-Gewinner. Davon gibt es ja ein paar. Also, ich gebe dir aber, was das Bild angeht, vollkommen recht. Ich habe zu Alphabet, deswegen kann ich es ja relativ kurz machen an der Stelle. Das sind sehr gute Zahlen. Was ich am spannendsten finde, ist, dass man zwischendurch mal vor wenigen Monaten noch gedacht hat, dass alle so ein klein wenig ihre Infrastrukturausgaben zurückfahren werden. Vielleicht war KI vielleicht war es doch ein bisschen sehr hypig alles. Und wir sehen, dass das hat nur ganz kurz angehalten. Meta fährt die Investitionen wieder hoch. Alphabet hat gesagt, statt 75 werden wir 85 Milliarden. Und ich glaube, es werden noch mehr da investieren. Das heißt, dieser Trend lebt und ist sehr vital. Wir werden allerdings auch genau den neuen Marktmoment, glaube ich, erleben mit den Werten, das müssen wir aber nochmal separat besprechen, die du gerade angedeutet hast. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel, die auf KI-Hype oder von dieser Trendbewegung profitieren, die es am Ende aber nicht wert sind, weil sie letztlich etwas anbieten, was nachher alle zur Verfügung haben. Also all die, die jetzt auf irgendeinem Large Language Model aufbauen und sagen, guck mal, wir haben hier eine super Software für dein Unternehmen gebaut. Ich glaube, von denen werden ungefähr so viele wieder verschwinden, wie es Coins am Kryptomarkt gibt. Und das wird aber natürlich in einer Risk-Off-Phase passieren. Und Alphabet wird sicherlich nicht dazu gehören. Weiterhin ein spannendes Investment. Aber da ihr beide investiert seid, gebe ich euch mal hier lieber die Bühne.
Ich will nur noch ein Detail ergänzen. Also Bewertung, Alphabet, ich werfe noch mal 2-3 Zahlen in die Runde, bevor ich noch zum Thema Narrativ komme, was Timo schon angesprochen hat. Aber wenn ihr mal auf den KGV schaut, laufendes Geschäftsjahr unter 20, also 19er KGV, 10-Jahres-Durchschnitt bei 30. Das ist, wir haben eine Dividendenrendite, ich meine, das macht jetzt bei Alphabet nicht viel Sinn, von 0,44. Aber auch da kommt ein bisschen was zumindest rein. Aber wenn man auf die Cashflows schaut und das Wachstum ist immer noch zweistellig, ist für mich Alphabet einer der unterschätztesten KI-Werte und hat jetzt mit den Zahlen in meinen Augen auch mit diesem Narrativ aufgeräumt, dass immer viele sagen, na ja, die Tech-Konzerne, die investieren so viel Geld. Wird denn einer mit KI mal Geld verdienen? Beweis mir doch mal, dass mit KI einer Geld verdient. Und ich muss sagen, die Alphabet-Zahlen, also Timo, du hast es angesprochen, Cloud-Wachstum. Ich weiß, wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr auch mal drüber gesprochen, über Amazon, über Microsoft, über Alphabet, ob die aufholen können im Cloud-Bereich. Da haben Timo und ich, wir waren da, glaube ich, ziemlich positiv, haben gesagt, da wird schon noch Wachstum reinkommen. Die wissen, was sie tun. 32% Wachstumssteigerung gegenüber Vorjahr. Das ist in meinen Augen auch zurückzuführen auf den KI-Boom. Auch die zusätzlichen Suchanfragen bei Google. Die meisten denken bei Google immer an Oldschool-Business-Modell, wo irgendjemand sucht. Aber Alphabet integriert ja die KI hier aktuell. Und das wird dann auch dazu führen, dass sie wieder mehr Werbung ausspielen. Also ich finde, Alphabet ist jemand, der deutlich zeigt, dass man mit KI auch Geld verdienen kann. Deswegen sind die Zahlen in meinen Augen auch so extrem positiv. Willkommen in der Mitte unseres By the Dip Podcasts. Da du es bis hierhin geschafft hast, laden wir dich ein, diesen Podcast zu abonnieren. Denn dich scheint unser Themenmix rund um Börse, Märkte und Geldanlage zu interessieren. Und wir möchten, dass du auch in Zukunft jede Woche Freude an unserem Podcast hast. Daher Werde jetzt auf der Podcast-Plattform deiner Wahl vom Zuhörer zum Abonnenten. Lars, Timo und ich danken dir.
Aber man muss ja auch immer schauen, was spricht gegen das Unternehmen, weil das ist etwas, was ich mir auch so ein bisschen von euch beiden abgeschaut habe, dass man immer das Gegennarrativ oder die Kontraargumente suchen sollte, weil man muss sich ja nicht nochmal zusätzlich von seiner eigenen Investition überzeugen. Ich glaube, das hast du immer gesagt, Lars. Was spricht gegen Alphabet? Wahrscheinlich, dass sie zu groß sind, dass die Organisation zu schwerfällig möglicherweise geworden ist, dass sie vielleicht zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft haben, die irgendwie nicht so aufeinander möglicherweise einzahlen, dass sie zu lange vielleicht an den Other Bets festhalten, ohne dass dort wirklich prognostizierbar mal eine Break-Even-Schwelle da ist. Stichwort Waymo. Also, Was könnte man da noch in den Ring schmeißen?
Ich würde es nur, und ich möchte die Antwort darauf gar nicht final geben, aber das, was man sich ja fragen muss, ist, wenn man in Alphabet oder Microsoft oder Meta investiert, werde ich damit eine Outperformance gegenüber dem Nasdaq 100 generieren? Nur das rechtfertigt ja, wenn ich einen Wachstumswert kaufe, nur das rechtfertigt ja dann ein Investment in den Wert.
Mir würde schon persönlich der MSCI World reichen. Warum den Nasdaq? Warum? Du kannst ja auch den S&P, da sind sie ja auch drin. Also ist ja eigentlich wurscht.
Die reicht, wenn Alphabet, ja, aber nein, das wäre es ja einfach, die Gewichtung ist ja dort höher. Und ich habe dann kein Einzelaktienrisiko. Und das deswegen habe ich schon oft, wenn ich gesagt habe, in Schwächephasen, wie auch im April, habe ich gesagt, okay, welchen, dann nehme ich, habe einiges zwar danach gekauft, aber dann nehme ich meinen Nasdaq 100 ETF, weil ich Tech dort als Ganzes abbilde. Und weil natürlich die Korrelation zwischen dem Nasdaq 100 und Alphabet und den eben genannten Werten relativ hoch ist. Also jetzt nur in einer Portfoliostruktur, welche Aufgabe hat dann hier Alphabet? Wenn ich lieber 30, 40, 50 Werte nehme, okay, dann kann ich die Werte vielleicht auch einzeln mit reinnehmen. Aber das wäre für mich die einzige Frage, die mit Ja beantwortet werden muss, wenn ich in Alphabet investieren wollte.
Würde ich mit Ja beantworten. Also ich halte sie für brutal unterbewertet. Eine Nvidia ist ganz anders. Jensen Yang ist ein ganz anderer Verkäufer, einfach an der Spitze. Das ist das, wo die Headline dann zu Bewegungen führt. Alphabet, die wursteln im Hintergrund, aber ich sage, die haben noch deutliches Aufholpotenzial. Aber Timo, du hast nach Risiken gefragt. Risiko ist natürlich, dass KI die Suche doch disruptiert. Das heißt, alle in Zukunft bei ChatGPT nachschauen, bei Perplexity und wie sie heißen. Und Alphabet natürlich den Anschluss verliert. Und dass die ganze Kohle, die sie jetzt investieren, was ich gerade so gefeiert habe, auch dass KI sich auszahlt, dass es doch eben falsch war. Aber dann ist es kein Alphabet-immanentes Problem. Dann hat auch Amazon und Meta und alle haben dann ein Problem. Weil dann haben alle viel Geld in die falsche Richtung investiert. Das werden wir aber erst wahrscheinlich in ein paar Jahren beurteilen können. Ich denke jetzt, die Tech-CEOs haben irgendwo recht, wer jetzt nicht genug in KI investiert, der wird hinterher ein Problem haben. Also die Aktionäre werden hinterher nicht sagen, super, du hast den Trend verpasst, du hast nicht investiert, sondern die werden sagen, du hast den Trend komplett durch die Fehlinvestitionen. Also die werden dir das nicht als positiv auslegen, selbst wenn es hinterher scheitert, in meinen Augen.
Gilt dieses Risiko denn auch für uns hier in Deutschland, apropos Investitionen, dass uns das mal so aufs Butterbrot geschmiert wird, Sebastian?
Du meinst, dass wir falsch investieren?
Ja.
Ich habe das Thema mal mitgebracht, weil es gibt ja genug, ich weiß nicht, heute haben wir wirklich die Narrativfolge. Also das Narrativ, Deutschland ist einfach schlecht, die Wirtschaft fährt an die Wand, Weltuntergang, Bums, tot. Also mal so zusammengefasst, mal was da in vielen Videos kolportiert wird. Aber jetzt haben wir ja, ich fand es ja gut, dass wir jetzt diese Investitionsoffensive haben. Also dass große deutsche Konzerne 631 Milliarden Euro an die Hand nehmen oder in die Hand nehmen wollen, massiv investieren, flankiert natürlich durch dieses 500 Milliarden Paket, was die Politik noch geschnürt hat. Und ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, es soll hier massiv investiert werden in die alten Themen natürlich, Digitalisierung, Energie, klimaneutrale Energie, Infrastruktur, Mobilität, auch Fachkräftemangel. Interessanterweise haben wir dann noch Buzzwords, Quantentechnologie, Biotech, Mikroelektronik, KI-Rechenzentren. Und ich muss erst mal sagen, ich finde das gut. Ich habe nur wieder ein bisschen so die Sorge, ob es dann am Ende so ein Lippenbekenntnis ist, weil zum einen, wenn ich da jetzt schon lese, KI-Rechenzentren, und wir hatten gerade über Alphabet gesprochen, wir sehen ja, was in den USA vor sich geht an Milliardeninvestitionen in Rechenzentren, die ja schon laufen. Und jetzt fangen wir hier irgendwann mal an, wenn die Genehmigungen da sind, Rechenzentren zu bauen, stelle ich mir die Frage, ob wir da nicht Kapital fehlallokieren und dann irgendwann hier Rechenzentren in Deutschland bauen, die vielleicht schon total weit dahinter liegen gegen das, was in USA oder in Asien gebaut wird. Aber ich möchte zumindest sagen, der Weg, dass jetzt mehr investiert wird, das halte ich für positiv, aber dann muss auch wirklich die Bürokratie mitziehen und nicht sagen, okay, wir wollen eigentlich investieren, aber du kriegst halt kein Projekt genehmigt. Also von daher, das wäre jetzt so mal der Einsteiger oder das Einsteigerbeschreibung in dieses Thema. Wir können uns ja auch nochmal Gedanken machen, ich gebe gleich an euch ab, wer natürlich von diesen Trends profitieren könnte in Deutschland.
Also ich bin aus Bürgersicht möchte ich gerne optimistisch bleiben und halte die Ansätze auch für richtig. Aus Anlegersicht werde ich nicht versuchen, auf deutsche Unternehmen zu setzen, die davon profitieren. Und das klingt jetzt für meine Verhältnisse vielleicht ziemlich nihilistisch. Ich glaube aber, dass der Verteilungsmechanismus auf Seiten der Politik einfach falsch gelagert ist, weil sie das nicht können und weil sie bewiesen haben, dass sie es nicht können und weil unsere Struktur, und da sprechen wir auch über die Verwaltungsstruktur, die Zulassungsstruktur, diese Verfahrensstruktur, weil die einfach nicht mehr passt. Die passte mal und wir dürfen auch nicht vergessen, dass uns die ganze Welt mal um unsere Verwaltung beneidet hat, weil es wirklich auch dafür gesorgt hat, dass es eben nicht so viel Fehlallokationen gab, dass es wenig oder gar keine Korruption gab, immer mit Einzelfällen. Aber genau diese Struktur ist zu fest, um im internationalen Wettbewerb auch nur annähernd mitzuhalten. Ich weiß nicht, das sind nur die Schlagzeilen von heute Morgen, dass zum Beispiel Fehmarn Belt Sund beziehungsweise die Bahn, die da gebaut werden soll, einfach mal 3 Jahre nach hinten verschoben. Weil es dauert mindestens 1 Jahr, bis das Ganze dann genehmigt ist. Man muss die Einsprüche und Widersprüche abwarten und so weiter. Sitze auf einem Schuldenberg von 300 Millionen. Ich und die anderen Schleswig-Holsteiner auch. Aber ich muss einen beträchtlichen Teil davon zahlen als Steuerzahler. Und Northvolt.
Eigentlich alles.
Fast alles in Schleswig-Holstein. Ja, es gibt noch 2, 3 Unternehmer mehr, aber wir müssen das wieder wuppen. Machen wir auch gerne, weil wir gerne Steuern zahlen. Ich mache das gerne, ich finde das richtig. Aber ich hätte es eben gerne nicht für so eine Fehlentscheidung. Ja, weil eine Regierung dann da in Kiel sitzt und sagt, so ein Batteriewerk in Heide, das wäre doch eine wunderbare Sache. Da investieren wir mal 300 Millionen. Da ist natürlich nichts gebaut, die sind nämlich mittlerweile pleite. Und jetzt streiten sich Opposition und Regierung darüber, ob sie das hätten vorher sehen können. Und ja, das hätte man vorher sehen können. Und das ist genau das Problem. Du brauchst natürlich für eine gute Investition, brauchst du auch eine gewisse Expertise. Und die spreche ich, auch wenn das ein bisschen zu pauschalisierend ist, einem Großteil der Politik ab. Und das ist das Problem. Wenn wir die Struktur dahinter nicht so schaffen, dass wir auch wirklich eine unternehmensfreundlichere, eine investitionsfreundliche Struktur schaffen. Wer traut sich denn heute hier ein Großprojekt in Angriff zu nehmen? Und das ist meines Erachtens ein zugrunde liegendes Problem und das sorgt eher dafür, dass Gelder, selbst wenn sie zur Verfügung stehen, vielleicht nicht die Wirkung entfalten, die sie entfalten können. Ich weiß, klingt nach Abgesang, aber ich bin da nicht allzu optimistisch, dass das kurzfristig gelöst werden kann.
Also ich kann den latenten Pessimismus nachvollziehen. Ich denke, was positiv zu werten ist, ist die Tatsache, dass ja tatsächlich jetzt hier auch in reale Kapazitätsausweitung investiert werden soll. Ich meine, irgendwo, was haben wir sonst immer gebaut? Wir haben hier Straßen neu gemacht und vielleicht irgendwo einen Flughafen noch in die Pampa reingesetzt, der jetzt irgendwie auch so zwei Abflüge oder Anflüge pro Tag hat. Paderborn beispielsweise, da fliege ich nämlich manchmal hin, wenn ich meine Mutter besuche im Sauerland. Aber ja, das ist total sinnlos. Aber jetzt in KI-Rechenzentren beispielsweise zu investieren oder auch in die Erneuerung der Bahnschienen, ich finde, das ist etwas, was tatsächlich, also klar, das ist keine Kapazitätsausweitung mit den Schienen, aber in dem Falle kommt ja noch zusätzlich eine Digitalisierung mit hinzu. Also Foslo ist da ja ein gutes Beispiel. Da habe ich baue ich gerade ein bisschen Connection hin auf. Und die sagen ja nicht nur, hey, wir machen jetzt die Schienen neu, sondern wir erweitern die Schienen um weitere smarte Gadgets sozusagen, sodass die Wartung dann halt auch effizienter gestaltet werden kann und so weiter. Das ist jetzt keine Ausweitung, das ist eine Optimierung des Bestands, aber Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass einige Vorhaben mit Sicherheit gar nicht so schlecht sind. Und ich glaube, dass eigentlich viel wichtiger, und das ist viel, viel wichtiger, dass nur so diese Signalwirkung ist, hey, Papa macht jetzt das Spielzimmer auf und der Schlüssel wird umgedreht und jetzt könnt ihr reingehen und dann tobt euch irgendwie aus. Das ist so ein bisschen dieses Vorangehen des Staates. Und leider ist das so. Wir haben es gesehen, die Unternehmensinvestitionen gehen halt einfach nicht voran, wenn staatlicherseits nichts passiert, also wenn nicht zusätzlich irgendwie Geld mit reingeworfen wird, dann geht halt einfach von sich aus nichts voran. Und die Summe ist riesig, aber ich glaube, diese Summe ist auch notwendig, um eine Signalwirkung im internationalen Vergleich zu haben. Und da gibt es ja Ökonomenstimmen aus den anderen Ländern. Jamie Dimon hat jetzt gesagt, hey, das ist genau richtig, was ihr da in Deutschland macht und weiter so. Also ich glaube, das muss man jetzt auch mal...
Ich würde deine Spielzimmermetapher nochmal aufgreifen. Also es ist, Papa macht das Spielzimmer auf, alle wollen rein, aber dann merkst du, dass noch eine Plexiglasscheibe dazwischen ist und das ist halt die Bürokratie. Also ich bin da voll bei dir, Timo. Ich bin ja jemand, weißt du, der auch versucht, das Positive hier zu sehen. Und ich habe auch in ein paar Foren mal reingeguckt und da wurden dann natürlich auch Namen rumgereicht, also eine E.ON für die Energienetze oder ob die Autobauer von der Mobilitätswende, jetzt Volkswagen, Porsche, was da investiert werden soll, profitieren oder eine SMA Solar, wenn es mehr in Erneuerbare geht und. Aber ich bin da so ein bisschen noch in der Mitte zwischen euch, wo ich sage, ich finde das richtig gut, aber ich habe so die Befürchtung, dass es dann am Ende wieder versickert und irgendwie totgeredet wird oder dass man halt doch sagt, naja, wir machen ein bisschen Schiene oder teilweise kommt es auch vor, wir sind so hinter, also behind the curve, wie der Amerikaner sagt, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt in Deutschland anfangen müssen, Rechenzentren zu bauen, ob uns das wirklich noch Nutzen bringt oder ob man nicht eher denken müsste, was wäre denn die nächste KI-Evolutionsstufe, weißt du, gehen wir lieber in die Agent-Bereich rein, als dass wir hier wirklich Zentren bauen, die Amerikaner irgendwo viel billiger betreiben können oder die Asiaten. Also ich habe so die Sorge, dass man auch dann eher in den Rückspiegel guckt und dann vielleicht wieder für Erneuerung was ausgibt. Ich meine, Schiene-Infrastruktur, da müssen wir viel tun. Aber dass man guckt, was machen denn alle? Ah, Rechenzentren. Aber das wird schon ewig lang gebaut woanders. Also dass wir da eher nach vorne gucken müssten und da fehlt vielleicht wieder der Weitblick.
Aber wir müssen uns unabhängig machen. Also das würde ich jetzt mal ein bisschen verteidigen. Ich glaube, ja, wenn man jetzt genau.
Ich bin aber in eurem Lager. Wir sind insofern nicht auseinander. Ich sehe das exakt so. Ich halte das für sinnvoll. Ich glaube auch, wie immer, also Schulden machen darfst du für den richtigen Zweck, für Infrastruktur. Heute Schulden im Sinne von Ausgabe vom Euro, der mir später auch einen Euro oder zwei oder drei zurückbringt, absolut sinnvoll. Das heißt, ich bin da komplett in eurem Lager. Aus Anlegersicht, nur aus Anlegersicht sage ich aber, deswegen würde ich den Standort Deutschland, das wäre ja die Frage, wer profitiert hier, deshalb eben nicht übergewichten, weil meine Sorge ist, dass Bürokratie und Verwaltung die Effektivität schmälern werden.
Okay, ja. Aber wie sieht das denn aus mit deinem unbekannten KI-Gewinner, den du mitgebracht hast? Haben die da eventuell, können die profitieren auch von diesem
Paketen? Ja, maybe. Unbekannt habe ich jetzt einfach mal angenommen, weil es ein Wert ist, der nicht so häufig diskutiert wird. Und ich muss dazu sagen, dass ich natürlich Aktien oft auch gerne mal hier nenne, in denen ich vielleicht noch nicht investiert bin oder noch plane, dort zu investieren. In der Aktie bin ich schon etwas länger investiert, gemeinsam mit den Lesern der Renditespezialisten. Und Achtung, bitte jetzt nicht abschalten, wenn ich sage, die Position ist auch irgendwas über 50% schon im Plus. Ich werde sie nämlich gerne nachkaufen. Es war, und das passiert sehr, sehr selten, es war für mich eine aktive Position, sprich kaufen. Ich habe einen Stop, ich nehme Gewinne mit. Ich habe auch Teilgewinne schon realisiert. Weil mir das Unternehmen aber so gut gefällt hinsichtlich der strategischen Aufstellung, habe ich mich entschieden, dieses Unternehmen aus dem aktiven Depot in ein weniger aktives Depot, bei uns das Zukunftsdepot, zu verschieben. Das heißt also, die Aktie bleibt voraussichtlich mehrere Jahre bei mir im Portfolio. Und zwar deshalb, weil es Infrastruktur der Infrastruktur ist. Also das Thema, über das wir hier gesprochen haben, es handelt sich nämlich um Prysmian. Wahrscheinlich spricht man, vielleicht mag das einer bei YouTube unten reinschreiben, italienisch, wie man das richtig ausspricht, ist der weltweit größte Hersteller von Energie- und Telekommunikationskabeln. Fokus, Hochspannungs-Unterseekabel und Low-Medium-Voltage-Lösungen. Das heißt also, mehr Infrastruktur geht nicht. Am Ende brauchst du ein Kabel. Hat 2024 17,3 Milliarden Umsatz erzielt. Ist, wie gesagt, Marktführer ist, und das ist für mich die Besonderheit, auch relativ stark in den USA vertreten und zuletzt deshalb ganz gut gelaufen, weil es als möglicher Profiteur von Kupferzöllen, ob sie denn nun kommen und in welcher Höhe, wissen wir nicht, gilt. Denn sie haben eine eigene Kupfermine und auch eine eigene Kupferverarbeitung. Und das macht das Unternehmen meines Erachtens sehr viel resilienter gegen Schwankungen im Rohstoffbereich, als das bei einigen anderen Wettbewerbern der Fall ist. So, und ich gehe noch mal kurz die Daten durch.
Ja.
Q1, den Profit um 28% gesteigert. Die Runrate sieht sehr gut aus. Wir haben eine gute Cashflow-Entwicklung. Um gleich, Timo, du stellst es ja zu Recht auch, oder sprichst ja darüber, was ist nicht perfekt. Wir sprechen hier natürlich immer noch über ein Unternehmen, was Rohstoffe einkaufen muss und Rohstoffe verarbeitet. Das ist kein Plattformgeschäft, was jedes Jahr 28-30% wächst. Das waren jetzt zum Teil auch Sondereffekte. Also das Wachstum für den globalen Kabelmarkt wird, je nachdem, welchen Analysten man sieht oder fragt, so zwischen 6-8% gesehen. Ja, weil wir eben Energie, Wind, Netzausbau, Datenzentren, all das spielt hier natürlich mit rein. Und 40% Marktanteil bei Prysmian ist hier ganz interessant. Prognose EBITDA für 2025 sind 2,3 Milliarden, Free Cashflow ungefähr 1 Milliarde. Das ist ganz gut. Und wenn man da jetzt, dann mache ich erstmal, höre ich mir an, was ihr dazu sagt, wenn man da eine faire Bewertung ranlegt, dann kommt es natürlich sehr darauf an, wie ist das Wachstum in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn du sehr konservativ rangehst, dann könnte man sagen, so 10-11-fache des Unternehmenswertes, also EV im Vergleich zum Enterprise Value, im Vergleich zum Relation zum Free Cashflow, dann wären wir irgendwo so zwischen 10-11-12 für so einen Industriewert. Und das würde bedeuten, auf Sicht der nächsten Jahre bekämen wir eine realistische Rendite pro Jahr inklusive Dividenden zwischen 10-12%. Das finde ich schon gar nicht so unattraktiv. Das ist mehr als der Aktienmarkt im langfristigen Schnitt schafft. Aber in einem Best-Case-Szenario, so wie wir es jetzt bei Alphabet gesehen haben, werden die Infrastrukturausgaben in den nächsten Jahren eher noch erhöht. Und das könnte eben bedeuten, dass wir dann ein Wachstum sehen, welches langfristig höher als 6-8% ist. Und dann ergibt sich in den nächsten Jahren noch ein deutliches Aufwärtspotenzial. Meine interne Schätzung, soweit ich das sagen kann, ist, dass sich die Aktie im Verlauf der nächsten 3-4 Jahre in Richtung 100 Euro und darüber bewegt. Klar ist auch, wenn zum Beispiel die Zölle, ja, die Zollandrohung 50% weniger hoch sein wird, davon gehe ich fast aus, dann wird es auch nochmal einen Dip geben. Vielleicht so in dem Bereich 50-52 Euro. Und wer Lust hat, der schaut sich's dann mal an und erinnert sich an meine Worte, ob das vielleicht der richtige Wert für ihn wäre.
Also erstmal Chapeau für die grandiose Performance. Ich habe Prysmian auch schon mal mit mir angeschaut, weil ich eine Umfrage in der App gemacht habe. Werf mir mal ein paar Werte zu und die, ich glaube, 4 oder 5 am häufigsten genannten, die nehme ich mir mal vor in einem Video. Prysmian war übrigens mit dabei und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann das genau war, aber es muss irgendwann im Laufe dieses Jahres gewesen sein. Und damals, glaube ich, war das ja im April, da haben sie ziemlich weit auch runter korrigiert. Also nochmal in Richtung 40 gelaufen und ich meine, ich hätte gesagt, also ich finde es für eine aktive Position, wenn sie über 45 raufgehen, dann gar nicht so unspannend, aber als Investment wäre es für mich jetzt erstmal nichts, einfach deswegen, weil ich damit irgendwie so ein bisschen, also mir war das nicht so richtig schlüssig, warum für die kommenden Jahre eigentlich so wenig Wachstum gepreist wurde, weil das KGV war damals, also bei diesen 40-45 war extrem günstig, aber es wurde halt so wenig Wachstum gepreist und das war mir so ein bisschen unklar und deswegen habe ich gesagt, okay, also ich lasse da jetzt erstmal lieber die Finger davon, auch wenn ich sehe, dass das super smart ist, dass sie eigene Produkte für diese ganzen Datenzentren bauen, die in den USA gebaut werden, weil sie damit halt einfach diese also die das Tempo, in dem die Daten dann übermittelt werden können, halt einfach komplett erhöhen. Und das fand ich ganz spannend eigentlich. Aber ich glaube, Rohstoffe sind dann wahrscheinlich, ne? Das ist so ein bisschen davon abhängig, wie sich der Rohstoffpreis entwickelt.
Ganz klar. Also wenn du Kabel baust beziehungsweise herstellst, dann musst du die Rohstoffe einkaufen. Insofern, wobei das wird natürlich veredelt. Also der Rohstoffeinkauf spielt aber immer eine Rolle, wenn die Rohstoffe durch die Decke gehen. Aber das ist eben der Charme der eigenen Mine. Ich glaube, die liegt in Arizona. Und es muss eben aber auch klar sein, das sind Rohstoffe, das ist Verarbeitung, das ist Industrie, da arbeiten Menschen. Sowas wächst in der Regel nicht 20% jährlich. Wir haben aber eben eine Sondersituation. Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was hier ein paar Milliarden ausgibt. Von daher, das ist aber da den perfekten Einstieg zu erwischen. Klar, nach einer 50% Rallye liegt logischerweise der perfekte Einstieg hinter dir. Ich wollte ihn einfach mal mitbringen, weil viele eben immer mal nach Infrastruktur fragen. Und Infrastruktur sind nicht nur Datenzentrenbetreiber oder Datenzentrumbetreiber, sondern auch diejenigen, die noch davor in dieser Verwertungskette sind.
Ich mach's kurz. Also mit Prysmian beschäftige ich mich schon länger. Ich habe sie nicht im Depot, weil ich meine KI-Überzeugung einfach langfristig anders ausdrücke, indem ich eine Nvidia habe oder ein Datencenter Read oder auch die Tech-Konzerne. Ich finde aber Prysmian, schaue ich mir ab und zu mal immer an. Ich finde das Geschäftsmodell spannend. Ich finde es auch irgendwo spannend, weil es gleichzeitig langweilig ist. Ich meine, Kabelgeschäft und so, das ist jetzt nicht das, wo du an der Börse wirklich gehypt wirst. Aber kurzum, irgendwo muss ich dann Prioritäten setzen, auch innerhalb meiner eigenen Diversifizierung. Und dann sage ich, okay, wenn ich schon Datencentern habe und wenn ich einen Chipdesigner habe und ASML hatten wir letzte Woche, dann kann ich nicht zu viel von diesem ganzen KI-Don dann noch reinnehmen, damit ich nicht zu einen großen Klumpen habe. Aber es wäre auf jeden Fall ein Kandidat, wenn ich auf der Suche nach Ergänzungen wäre. Ich mag auch so langweilige Geschäfte, mag ich einfach auch gerne.
Deswegen haben sie wahrscheinlich auch nur ein KGV von unter 20. Einfach, weil man sagt, naja, mei, Kabel herstellen. Wie spektakulär kann das wohl sein?
Ja, kann man aber viel Geld verdienen langfristig. Also gerade die langweiligsten Aktien sind ja dann die über Jahrzehnte einfach so im Stillen mitlaufen. Keiner redet drüber, keinen interessiert. Cola macht Cola und da guckst du keinen Geschäftsbetrieb an, keinen Geschäftsbericht. Da interessiert dich die Wachstumsprognose, da interessiert dich eigentlich gar nichts. Aber die laufen so einfach mit. Das ist auch schön.
Ja, also ich habe gerade mal so ein bisschen hin und her gerechnet. Also wenn ich da jetzt eine aktive Position tatsächlich bei den 45 Euro aufgebaut hätte, ja, das wäre schon eine ganz solide Rendite gewesen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal auf den Schock hier einen Tequila von Brown-Forman trinken. Und damit, ja, genau. Überleitung, etwas unelegante Überleitung zur Hörerfrage. Markus habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, ne? Marius heißt er. Entschuldigung, Marius. Ich habe es hier ohne Brille falsch abgelesen. Also, was halten wir von Brown-Forman? Ich gebe mal an euch ab an dieser Stelle.
Ich kann mal eröffnen. Ich habe mir ein paar hier Stichpunkte gleich mal aufgeschrieben. Also Brown-Forman ist ein Wert. Mir läuft er in Deutschland zumindest selten über den Weg. Ist, wie du es gesagt hast, die haben Spirituosen, die haben verschiedene andere. Sie sind auch bekannt für Jack Daniels beispielsweise. Und leidet in meinen Augen wie der ganze Sektor. Ich werde dann noch ein bisschen überleiten zu Diageo. Die habe ich ja selber im Depot, die Brown-Forman nicht. Mir persönlich, wenn ich jetzt alle Kennzahlen nebeneinander stelle, gefällt mir die Diageo etwas besser. Aber ich muss sagen, in einem schwachen Umfeld. Also der ganze Sektor aktuell leidet irgendwo. Auch der Premium-Spirituosenmarkt hat irgendwo ein Problem. Und dann gibt's ja das, jetzt komme ich mit meiner Studie, die ich ja neulich mal bei The Plus zitiert hatte mit Timo. Es gab ja auch lange wirklich das Problem, dass man gesagt hat, zum einen, okay, die Abnehmspritzen, die könnten dann die Lust auf Alkohol verringern. Und die Gen Z, also die Generation Z, die sind ja auch viel abstinenter, auch viel, sagen wir so, gesundheitsbewusster. Aber da kommt jetzt eine ganz neue Studie beispielsweise raus. Ich kann mal zitieren, dass die Gen Z, sag's mal plump heraus, anfängt zu saufen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Wenn wir aber über einen Alkoholhersteller oder Spirituosenvertrieb sprechen, dann müssen wir solche Einflussfaktoren natürlich mit reinnehmen, weil das ja wirklich auf den Sektor gedrückt hat. Aber da gibt's jetzt neueste Daten aus einer Matz-Umfrage, und zwar, dass der Anteil der legal trinkenden Gen Z-Generation in den letzten 6 Monaten, also die in den letzten 6 Monaten Alkohol konsumiert haben, von 66% auf 73% gestiegen ist. Also durch die Bank, ich könnte jetzt mehrere Länder zitieren, der Alkoholkonsum steigt. Und das muss man ja schon mal als Überzeugung sich eingestehen, wenn ich in so einen Wert rein investiere. Aber ich muss jetzt sagen, wenn ich mir die Brown-Forman, also wenn ich es mal kurz mache, günstig bewertet. Wir haben KGV von unter 20. Wir haben eine Dividendenrendite von über 3%. Wir haben einen Sektor, der aktuell schwach ist. Für mich persönlich, ich finde die Diageo spannender, aber wenn ich die Diageo nicht hätte, wäre das meine zweite Wahl.
Ja.
Was ist los?
Lars. Ich komme nicht
umhin.
Über das legale Trinken hinaus. Ich überlege, wann meine Phase des illegalen Trinkens dann wohl war. Aber ich denke, in den USA ist das relativ klar geregelt. Ne?
Klar.
Ab 21 darf man harte. Wann darf man denn bei uns harte Spirituosen einflößen? Ihr müsst es wissen.
18.
18.
Tja. Und ab 16 Bier.
Ja. Oh, Mensch. Da bin ich mehrfacher Straftäter in meiner Jugend gewesen. Aber gut. Und Timo nur. Ja.
Lars, ich überlege gerade, ob das nicht sinnvoller wäre, mal auch wieder eine Hörerfrage zu Tabakaktien mit reinzupacken, weil so oft wie du jetzt mittlerweile hier.
Echt, habe ich. Das mache ich echt unbewusst. Und ich möchte nochmal darauf feststellen, das ist allersauberste Wassermelone, die hier rausgedampft wird. Ein alter Reminiszenz.
Ist das von Philip Morris? Weil da bin ich Aktionär, dann würde ich mitverdienen.
Gucke ich nochmal separat nach. Ich mache mir das selber im Garten. Mit meinem eigenen Verein. Nee, da brauche ich nicht für Wassermelonen. Also, müssen wir alles rausschneiden.
Ja, Brown-Forman.
Ja, Brown-Forman, grundsätzlich mal, ich habe ja, das hat scheinbar nichts damit zu tun, hat aber doch etwas damit zu tun. Ich habe meinen Anteil, mein US-Exposure konstant gehalten und werde es auch konstant halten in meinem langfristigen Portfolio. Ich sehe jetzt keinen Grund, aufgrund der aktuellen Politik dann zu sagen, ich kaufe jetzt weniger US-Aktien oder mehr, sondern es ist mehr oder weniger konstant. Und deswegen habe ich gerade in dem Bereich, weil es nämlich viele Bereiche gibt, da kommt man gar nicht an US-Aktien vorbei, setze ich auch auf europäische Werte, wie eine Diageo zum Beispiel. Und sie gefällt mir auch besser als Brown-Forman. Auch sie hat gelitten. Aber wenn ich mir, Sebastian hat es eben schon angesprochen, die Aktie ist ein Tick günstiger, die Diageo. Das ist gar nicht so selten der Fall, dass europäische Werte günstiger sind. Aber sie hat auch eine etwas höhere Dividendenrendite und die Entwicklung der Umsätze, da geht es ja am Ende des Tages drum. Das Umsatzwachstum war bei Diageo nahezu unverändert, minus 0,9% in den letzten im letzten Jahr. Brown-Forman ist um fast 5% schwächer gewesen. Auf Sicht der letzten 3 Jahre ist Diageo hat ein Revenue, also ein Umsatzwachstum von 5% gehabt. Brown-Forman unverändert. Wenn ich mir das EBITDA anschaue, das ist bei Diageo leicht gewachsen, um 3%. Das ist bei Brown-Forman im letzten Jahr um 6% gefallen. Also es ist überall nur der kleine Tick weniger. Aber gerade deshalb macht es natürlich dann für mich keinen Sinn zu sagen, okay, ich nehme jetzt mir hier einen US-Wert mit vielleicht einem anderen Getränkeportfolio. Aber wir sehen ja schon, dass die, ob wir nur eine Pernod nehmen oder eine Brown-Forman, eine Constellation Brands, dass sie alle mehr oder weniger unter den gleichen Entwicklungen derzeit leiden. Und wahrscheinlich ist für ein US-Portfolio die sinnvolle Kombination Eli Lilly und Brown-Forman, einer von beiden wird ja dann wohl gewinnen. Kein uninteressanter Wert, aber für mich nichts.
Nur ganz kurz, weil Buffett ja bei Constellation Brands drin ist. Was sieht denn der Buffett da? Also er hat auch in dem Falle, muss man ihm attestieren, ein bisschen zu früh gekauft. Also da kommt man jetzt günstiger rein als Buffett.
Ja, haben ein bisschen andere Strategie gehabt. Die Constellation, ne, sind sehr schnell durch Übernahmen gewachsen. Und zwar richtig viele Übernahmen. Und dementsprechend ist da der Fremdkapital auch etwas höher. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die Buffett-Analyse zu Constellation nicht gelesen. Oder er hat sie nicht mit uns geäußert. Ich finde, ab einem gewissen Alter muss man auch nicht mehr begründen, warum man was macht.
Aber wenn ich
jetzt... Nach dem Genuss von Brown-Forman-Produkten.
Dann geht es
Cherry Cola.
Aber also ich wollte nur noch einwerfen zu Constellation Brands. Wenn ich so die letzten Veröffentlichungen noch im Hirn richtig habe, dann hat ja Buffett auch umgeschichtet. Also er ist ja auch vom Finanzsektor rüber in mehr Konsumsektor. Also vielleicht sieht er gar nicht jetzt so viel in der Einzelaktie an sich, sondern eher, weißt du, so ein Verschieben des Portfolios in konservativere Werte. Also er hat ja schon Geld mitgenommen teilweise im Finanzbereich und dann umgeschichtet. Also vielleicht muss man auch nicht von Bottom-up, sondern Top-down draufschauen auf sein Portfolio und dass es einfach eine strategische Entscheidung war. Buffett hat ja eine US-Präferenz, wenn wir mal ein bisschen Japan ausklammern, dann bleiben jetzt nicht so viele große Hersteller übrig.
Und ist, glaube ich, unter 1% in seinem Portfolio, ne?
Genau.
Wird jetzt nicht so viel ausmachen.
12 Millionen Stück müsste er haben, ja. Wert 2 Milliarden, grob geschätzt, sagt
Reuters. Das ist weniger als die Tagesschwankung in der Aktie Berkshire.
Jedenfalls können wir da jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen. Ja, Marius, ich hoffe, ist klar geworden, was sozusagen unsere Haltung ist zu Brown-Forman. Dann letztes Thema, die stille China-Rally. Keiner kriegt so richtig mit, aber ja, China läuft.
China läuft. Ich eröffne, wenn es euch nicht stört. Interessant ist, und wir hatten ja gerade über Alphabet gesprochen, hier im Rahmen von KI-Aktien, und Alphabet läuft ja so im Hintergrund ein bisschen langweilig mit. Und ich finde, in China, das hat so gar keiner auf dem Schirm. Also alle schauen in die USA, ich meine natürlich Donald Trump, dominiert die News, alle schauen drauf, aber man sollte auch mal manchmal in die andere Richtung schauen. Und nur mal so als Info am Rande, also der Hang Seng Index hat den höchsten Stand seit Oktober 2021 erreicht. Also wir haben in China wieder Aktienmärkte, die anziehen, natürlich auch irgendwo beflügelt durch das Narrativ der Headlines, was wir vorhin hatten, also dass ein Deal anstehen könnte. Es wird jetzt nächste Woche auch in Stockholm wieder mit den Chinesen verhandelt, was so die Zölle angeht und die Handelspolitik. Es wird aber auch ein weiteres Treffen in China geben von der Parteiführung, wo man über Stimulusmaßnahmen überlegt, wo nachgeguckt wird, wie der Konsum angekurbelt werden kann. Ich weiß, Konsumankurbelung in China ist auch irgendwo eine alte Story. Irgendwann bin ich aber sicher, wird's gelingen. Aber wenn wir mal schauen in China, also einige Aktien ziehen an, Hang Seng, aber auch am Festland, muss ich sagen, ziehen die Märkte an. Und wir sehen ja auch, wie gerade der Tech-Sektor mittlerweile auch wieder so langsam ins Laufen kommt. Also von daher, so am Ende die Info, ich gebe gleich ab an euch, aber für alle mal nicht nur auf Trump und die USA schauen, sondern in China, da tut sich was. Und wenn ich mir die chinesischen Bewertungen auch aktuell anschaue, ist da auch einiges an Potenzial nach oben vorhanden. Man darf jetzt nicht die Hoffnung haben, dass ein chinesischer Tech-Wert mal auf das Level geht eines amerikanischen Tech-Wertes. Dafür ist zu viel politisches Risiko eingepreist. Aber wo die alle momentan notieren in der Bewertung, da ist schon noch einiges nach oben an Potenzial drin.
Ich kenne das Gefühl, dass man unbedingt was sagen will, aber man sagt es lieber nicht, weil man keine Lust hat. Politisches Risiko, also ich möchte nur darauf hinweisen, dass das politische Risiko für Unternehmen in den USA in den letzten Monaten auch nicht geringer geworden ist. Also nicht parteikonforme Unternehmen haben sicherlich nicht das Gleiche zu befürchten wie in China, und ich rechne auch kurzfristig nicht mit Deportierungen in Arbeitslager, aber also das Bild hat sich schon sehr geändert. Also, und naja, lassen wir das. Selbst, ich habe gehört, selbst Late-Night-Shows werden jetzt abgesetzt, wenn einem der Inhalt nicht mehr passt. Ist aber ein anderes Thema. Ich bin, übrigens hat keiner merkt, kann man eigentlich nicht behaupten, denn wir drei haben in mehreren Sendungen in den letzten Monaten darauf hingewiesen, dass wir China bullish sind. Und jetzt hat der Hang Seng seitdem eine schöne Rallye gemacht. Und weil ich am Ende das nicht alles wiederholen muss, was du auch gerade eben nochmal ausgeführt hast, Sebastian. Ich glaube, dass der Hang Seng in den nächsten 2 bis 3 Jahren, so bullish bin ich, neue Hochs machen wird. Und das ergäbe, Stand jetzt, ein Aufwärtspotenzial von rund 30%. Der Hang Seng ist ja von seinen Allzeithochs noch ein gutes Stück entfernt. Ich war China bullish und ich bleibe China bullish.
Ich auch. Also um's kurz zu machen, ja, die ganzen Risiken, die immer noch kolportiert werden, also da kann man jetzt nicht wegdiskutieren, aber ich glaube, also zumindest sehr kurzfristig jetzt auf die nächsten Wochen und Monate, bleibe ich dabei, dass das dort auch wahrscheinlich im aktiven Handel was möglich ist. Und ich meine, im Hang Seng, wenn du jetzt sagst, Lars, dass da in den nächsten 2-3 Jahren neue Hochs erreicht werden kann, dann muss man sich ja auch mal die Struktur vom Hang Seng anschauen. Und da sind ja auch ganz, ganz viele Banken und Finanzen und so weiter drin. Also das bedeutet, wenn man dann halt einigermaßen smart tatsächlich auch ein paar Tech-Titel oder vielleicht sogar einen tech-orientierten ETF mit China-Werten raussucht, dann ist höchstwahrscheinlich da sogar noch mehr drin, ohne dass man direkt damit auch vorstoßen muss in Bewertungsniveaus, die von amerikanischen Tech-Werten gepreist werden, so wie es Sebastian gesagt hat. Das ist ja überhaupt nicht notwendig, aber ich meine, eine Alibaba gibt es halt immer noch mit einem KGV von 18, und das halt irgendwie, ja, bei ja, einem Wachstum, was ja super spannend ist, nach wie vor. Und ich glaube, JD ist vielleicht so ein bisschen, das ist ja eine Position, die ich auch in den letzten Jahren so mit aufgebaut habe. Ja, Jahren kann man tatsächlich mittlerweile sagen. Da ist gerade so ein bisschen, da wird ein bisschen geschwächelt, weil sie halt versuchen, ihr Portfolio so zu verbreitern und das irgendwie am Markt so ein bisschen, naja, mit Skepsis beäugt wird, also ihr Portfolio zu erweitern in dem Sinne, dass sie jetzt halt auch so in diese Lieferdienste und so weiter rein wollen, also dass dort dieser Logistikteil irgendwie ausgebaut werden soll. Das geht mit Investitionen einher. Der Markt sagt, ja, schauen wir mal, ob das wirklich so klappt. Kann ich jetzt auch, passt. Und wenn man jetzt aber dann sagt, okay, aber Alibaba ist ja auch so ein E-Commerce-Konzern, da muss ich sagen, ich glaube, bei Alibaba wird eher das Label KI draufgepappt vom Markt und bei JD wird eher das Label E-Commerce oder Handel draufgepappt. Und ganz egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, ich denke, kurzfristig sollte eigentlich die Alibaba der Pick sein, wenn man jetzt entscheiden müsste zwischen diesen beiden Werten. Das bin ich davon überzeugt, dass wenn jetzt auch ein positives Outcome in dieser USA-China-Thematik dann sich ergeben sollte, dass Alibaba der Wert ist, der da am stärksten profitieren sollte.
Klingt wie ein neues Aktienduell.
Ja,
JD ist halt die Amazon-Taktik, ne? Früher, dann verdienen wir halt mal eine Zeit lang mit dem Produkt kein Geld, aber anschließend sind die Wettbewerber weg. Also in den ersten Jahren war der Buchverkauf von Amazon ja auch nicht hochprofitabel. Aber durchaus ein spannendes Thema. Ich würde gerne noch darauf hinweisen, wir sprechen auch deshalb hier vielleicht nochmal über China, weil man sieht, wie out es ist, dass es 335.000 MSCI World ETFs gibt, aber es gibt keine anständigen Hang Seng ETFs. Es gibt tatsächlich ein paar ETFs auf Hang Seng Tech, aber der Hang Seng Index selber ist derart unattraktiv offensichtlich
HSBC,
für...
Da gibt es doch einen von HSBC auf den Hang Seng, oder nicht?
Es ist nicht die Gewichtung des Hang Seng selber, sondern es ist eine tech-lastigere Gewichtung. Und verrückt, wir sprechen über einen Index, oder einen Index-ETF. Insofern bitte genau darauf hinschauen, wenn man in Hang Seng investieren möchte, was man da genau kauft und welche Gewichtung man gerne haben möchte. Es gibt auch noch ein paar Derivate drauf. Das ist aber natürlich nicht für jeden was, insbesondere nicht langfristig. Es gibt ein paar China-ETFs, aber auch da muss man genau schauen in der Zusammensetzung. Bilden die wirklich hier gerade einen Index ab oder hat der ETF-Anbieter eine andere Gewichtung genommen? Wenn man denn unserer These folgen mag,
und
dass China noch nicht am Ende ist.
Und das, Lars, obwohl, ich habe gerade noch mal kurz nachgerechnet, der Hang Seng in diesem Jahr in Dollar 30% gelaufen ist, der S&P 7,5%. Und trotzdem keine Nachfrage und keine großen Angebote.
Mehr können wir aber auch nicht machen, als hier drüber sprechen. Wer nicht will, der hat schon.
Ja, China bleibt halt so dieses ewige Schmuddelkind. So ein bisschen.
Ja, oder? Du hast halt mit der Aktienverwässerung, wir brauchen es jetzt noch nicht in die Länge ziehen. Es gibt ja auch valide Gründe, China zu meiden als Aktionär, gerade weil die chinesischen Unternehmen ja teilweise sehr aktionärsunfreundlich sind. Aber das können wir mal noch ausgliedern. Ist aber in meinen Augen auch aktuell alles eingepreist in dieser extrem niedrigen Bewertung.
Sebastian, da sollten wir dann auf jeden Fall nächste Woche, wenn wir uns in Frankfurt sehen, nochmal nach der zweiten, dritten Flasche Wein, das uns das Thema nochmal ganz genau zu
besprechen. Wenn ihr euch trefft, dann tut ihr einfach so, als stünde Taiwan-Eskalation kurz bevor. Als sei der, so einmal noch der letzte Abend und dann schickt ihr mir Bilder.
Der letzte Abend. Ja,
und es heißt doch immer Carpe Diem.
Das werden wir live streamen. Das wäre ein überragendes Video. Ich glaube, das wäre erfolgreicher als alle Videos, die wir bislang zusammen gemacht haben.
Mit Sicherheit, aber ab da müsste ich dann die Ausgaben alleine machen und ich mache sie doch so gern mit euch zusammen.
Ja, okay. Das stimmt. Nee, würde ich sagen, sehen wir uns trotzdem nächste Woche wieder. In alter Frische. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an euch beide für eure Expertise. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für eure Aufmerksamkeit. Schreibt gerne mal ein bisschen Feedback rein in die Kommentare, ob euch diese Ausgabe getaugt hat, was ihr hier mitnehmt, wie ihr auf China blickt, wie ihr die Prysmian bewertet, was ihr von der Alphabet haltet. Rein damit. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao, ciao.